Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind deine Podcast-Experten für Familienpodcasts. Kennst du eigentlich schon Die Abenteuer von Eddie Erdmännchen? Ein Hörspiel-Podcast für die ganze Familie. Eddie Erdmännchen gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit deinem AE-Team.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es mal um ein Thema, das wir glaube ich alle kennen, und zwar ums Thema Hass. Ja, ist ein großes Wort, wird vielleicht der ein oder andere sagen, oh ja, kenne ich, ja sehr gut. Ja, jedenfalls hat uns die liebe Susanne angetickert, ja, ob wir vielleicht auch mal über dieses Thema sprechen könnten, und deswegen ist Susanne heute auch bei uns. Silke, ihr hattet so ein bisschen die Vorkommunikation, deswegen auch erstmal hallo Silke, hallo Susanne.
Ja, hallo liebe Sina, vielen Dank für die Einleitung. Ja, Hass ist ein sehr großes Wort und manche trauen sich dieses Wort gar nicht so in den Mund zu nehmen oder auch mal ganz klar zu sagen, dass sie jemanden hassen. Vor allem, weil ja auch ja dieses Wort im Prinzip in eine Ecke gerückt wurde, dass es uns oft schwer macht, da ranzukommen. Ich spreche jetzt nur mal Coaching-Konzepte an oder innere Kindarbeit oder Gespräche mit Erziehungsberatungsstellen oder dem Jugendamt oder. Viele sagen uns, Nein, so Beziehung liegt auch ein großes Stück an einem selbst.
Familiengerichte,
danke schön. Mhm. Also dementsprechend muss man da selbst an sich arbeiten, damit im Prinzip eine gute Basis, eventuell zum Ex-Partner, ihr wisst, wir reden hier über das Thema Alleinerziehen, stattfindet. Und genau das ist der lieben Susanne ein Dorn im Auge. Liebe Susanne, sehr schön, dass du uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast und uns, ich glaube, sogar per E-Mail angeschrieben hast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und bringst mal das Thema Hass hier einmal so, wie du es jetzt siehst, auf den Punkt.
Ja, also vielleicht ganz kurz so zu meiner Geschichte. Ich war 25 Jahre mit einem Mann zusammen, fast, davon 16 Jahre verheiratet, und wir haben ein gemeinsames Pflegekind. Dieses Pflegekind haben wir jetzt seit 5,5 Jahren. Ja, und vor 2 bis 3 Jahren kam es dann zur Trennung. Es gab ja eine sehr unschöne Trennung mit Betrug und allem drum und dran. Und ja, ich hatte natürlich schon gemerkt, dass es nicht mehr so lief, wie es hätte sein sollen. Aber dass es also auf diese Art zu Ende geht, das habe ich nicht erwartet und hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Aber er hat sich innerhalb von kürzester Zeit von dem liebevollen Familienvater, für den ich ihn gehalten habe, zu einem, ja, man kann es nicht anders sagen, Monster entwickelt, der wirklich auf mich und meine Gefühle überhaupt keine Rücksicht genommen hat. Und als ich dann so 2 Wochen nach der Trennung gesagt habe, wie er sich das denn jetzt so vorstellt, hat er dann gesagt, ja, dann nehme ich dir auch noch das Kind weg. Ja, dann war ich erstmal natürlich sehr deprimiert. Und habe dann aber eigentlich, glaube ich, sehr schnell entwickelt, auch so eine Art Hass entwickelt, muss ich ehrlich sagen, weil von da an war also nichts mehr mit irgendwie verletzten Gefühlen oder Liebe oder irgendwas da, sondern habe ich nur noch gesagt, so jetzt so nicht, das lasse ich nicht mit mir machen und das Kind bekommst du auf gar keinen Fall. Ja, dann gab es natürlich viele unschöne Dinge. Beim Pflegekind ist natürlich immer das Jugendamt mit drin und natürlich soll das Kind auch nicht geschädigt werden, das ist doch alles richtig. Es sind jetzt einige Jahre ins Land gegangen und bis jetzt hat er seinen Plan nicht umsetzen können. Ich habe in der ganzen Trennungszeit sehr viele Podcasts gehört, unter anderem eben euren. Und viele Podcasts zielen ja darauf ab, die alleinerziehenden Frauen so zu ermutigen. Na, da ist viel die Rede vom besseren Umgang mit dem Ex, dem inneren Frieden, den man wiederfinden muss, dem Wiederherstellen der eigenen Energie und so weiter. Und das ist auch alles richtig, aber ich finde, in der Realität gibt es halt eben viele Männer, und ich weiß, dass ich da nicht die Einzige bin, die an so einer friedlichen Trennung gar nicht interessiert sind. Ja, da gibt es, Betrug ist vielleicht noch das harmloseste, aber da werden dann tatsächlich die Kinder manipuliert, es wird versucht, das gegeneinander auszuspielen und bei mir ist es halt dann so, ich habe im Grunde genommen bei jedem Umgang Bauchschmerzen, weil ich vermute, dass er versucht, das Kind gegen mich aufzuhetzen und die neue Frau, die es gibt, aber noch nicht so richtig als Partnerin, aber es gibt auf jeden Fall eine Frau, dass er versucht, sie als neue Mutter zu installieren, um mich da halt irgendwie rauszudrängen. Und dann ist es eben schwierig mit dem gegenseitigen Miteinander und dem inneren Frieden, ne?
Ja, da hast du
ja recht. Das vielleicht erstmal soweit.
Ja, vielen Dank. Also man merkt, das ist sehr vielschichtig und du sagst jetzt das gemeinsame Pflegekind, da ist das Jugendamt involviert, das ist klar. Ich fand gerade den Satz so spannend, den du gesagt hast, man achtet darauf oder das Jugendamt achtet darauf, dass das Kind nicht geschädigt wird, aber ich frage mich, wer achtet denn darauf, dass die Mutter nicht geschädigt wird? Und wieso soll die Mutter, also das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, der andere benimmt sich, du sagst, wie ein Monster, also er hat sich zu einem Monster in deinen Augen entwickelt. Und du steckst so dazwischen und darfst im Prinzip an beiden Seiten irgendwie die Feuer löschen, wo ich sage, geht's noch?
Das ist, glaube ich, aber auch mit Hass aufs System, oder? Weil klar ist, man muss sich jetzt als Mutter in der Situation auch noch immer irgendwie von einer friedvollen Seite zeigen, während der andere machen kann, was er will. Also es ist ja ganz viel Wut, die da unter dem Hass liegt, weil anders kommt es ja auch nicht zu Hass. Aber das spielt wahrscheinlich auch mit rein, ne? Es ist ja nicht so, als dürfte man jetzt da einfach mal auch drin aufgehen in diesem Hass oder in der Wut.
Nee, also im Grunde genommen kann ich das so öffentlich nie ausleben. Mhm. Ne? Ja. Es gibt ja aber auch in der Tat tatsächlich keinen Sinn, weil wir uns ja quasi seitdem in einer permanenten Kriegssituation befinden. Ne? Also das klingt jetzt alles sehr, sehr hart. Ich würde jetzt auch nicht hier von Nachtrennungsgewalt oder dergleichen sprechen. Also jemand, der das so objektiv von außen betrachtet, würde wahrscheinlich sagen, ja, was willst du denn eigentlich? Es geht doch alles.
Ne? Weil wir haben auf wessen Kosten?
Ja, also wir haben natürlich, klar, auch moderiert so ein bisschen vom Jugendamt. Wir hatten zwischendurch auch natürlich eine Familienhilfe, die uns aufs Auge gedrückt wurde, wo wir dann natürlich geregelt haben, wer hat wann wie Umgang, wer sieht das Kind wann und wie und wo. Und tatsächlich gelingt uns das im Alltag auch, diese Absprachen zu treffen und er hält sich auch daran. Und wenn wir uns notgedrungenermaßen eben treffen oder absprechen müssen, klappt das zum größten Teil auch eigentlich immer, sodass jemand von außen sagen würde, was willst du denn eigentlich? Ihr habt euch doch eigentlich so miteinander arrangiert. Ja? Aber dann passieren halt wieder irgendwelche Sachen, die er dann so macht. Dann will er mir bestimmte Informationen nicht geben, die er mir eigentlich geben müsste. Und ich darf natürlich auch überhaupt nicht wissen, was er mit dem Kind so macht und auch nicht, mit wem sie so zusammen sind und was sie so tun. Da wird immer ein großes Geheimnis draus gemacht. Ich vermute mal, weil da auch nicht alles so läuft, wie er sich das bis jetzt so vorgestellt hat. Und das Problem an der Sache ist eben immer dieses, ich weiß nicht, was er tut, er sagt mir nichts und da kann man eben dann auch nie zu so einem Frieden irgendwo finden.
Wie alt ist das Kind denn jetzt eigentlich?
Das Kind ist jetzt 8 und als sie zu uns kam, war sie 2.
Ja, aber dann erzählt sie dir doch wahrscheinlich ein bisschen was, oder nicht?
Ja, natürlich. Deswegen weiß ich ja auch, dass es den Kontakt zu der neuen Wunschpartnerin gibt. Da muss man wissen, die hat selber 4 Kinder, die natürlich für meine Tochter nette Spielkameraden sind. Die ist allerdings noch verheiratet und scheint auch bis jetzt keine Anstalten zu machen, sich von ihrem aktuellen, bereits 2. Ehemann zu trennen. Deswegen vermute ich auch, dass das nicht so richtig läuft, wie er sich das vorstellt. Nun muss man jetzt sagen, persönlich ist mir das egal. Ne? Wenn das Kind nicht wäre, könnte er sich so viele Frauen nehmen, wie er will und wo. Das ist mir echt egal. Aber das Kind ist halt involviert. Ne? Und er hat halt ganz klar gesagt, ja, er möchte gerne irgendwann mit dem Kind zu der Frau ziehen und O-Ton, dann siehst du die nie wieder.
Ist es denn die, mit der Betrug stattgefunden hat?
Also
mit,
ja, genau.
Also das hast du gesagt, war jetzt schon 2-3 Jahre her und sie ist immer noch verheiratet und macht immer noch keine Anstalten, ihre Beziehung zu beenden?
Also so wie ich das mitkriege, ja. Ne, wenn ich das so höre, dann ist da der aktuelle Ehemann immer noch. Ja.
Am besten machen sie noch ein Kind und das ist dann offiziell das Kind ihres Ehemanns. Wobei ich weiß ja nicht, warum Pflegekind, ob es überhaupt möglich ist für ihn, Kinder zu kriegen. Anderes Thema. Geht vielleicht ein bisschen zu weit jetzt. Aber ja, das ist ja ganz nett. Aber da ist er ja mit dem Spruch, du siehst die dann nie wieder, ist er ja auch ziemlich weit von der Realität entfernt. Weil ich meine, ich stelle mir diesen Prozess, jetzt ein Pflegekind aufzunehmen, nicht ganz so leicht vor. Ich meine, da kannst du ja nicht ganz so viel Mist abziehen, auf dieser Reise, als wenn es jetzt ein leibliches Kind ist, was halt in dir wächst etc. pp. Da bist du ja vogelfrei im Grunde. Und gerade in so einem langen Prozess, ich meine, die werden ja richtig geguckt haben, wie sind die Verhältnisse zu Hause und so weiter. Und die werden ja euch diese Möglichkeit gegeben haben, es erlaubt haben, eben weil ihr so überprüft worden seid. Da geht ja jetzt nicht das Jugendamt her und sagt, ja, ja, wir canceln mal die Mutter aus der Gleichung. Das ist doch völlig an der Realität vorbei. Oder wie siehst du da die Chancen? Also er hat doch in gar keiner Form irgendwie eine Chance, dir das Kind wegzunehmen. Wie stellt er sich das vor?
Ja, ja, auch das ist so die Sicht von außen. Da hast du, klar, hast du da erstmal recht. Vielleicht mal kurz so zu dem Rechtlichen. Ja. Also als wir damals, wir haben das Kind natürlich als Paar aufgenommen und nach einer Trennung ist es aber so, dass nur noch einer, / eine von beiden, das Pflegeverhältnis übernehmen kann. Und dann haben wir uns natürlich wochenlang gestritten, wer dieses Pflegeverhältnis jetzt bekommt. Ich habe gesagt, du kriegst es nicht, weil dann sehe ich das Kind nie wieder. Er hat gesagt, du kriegst es aber auch nicht, weil du rachsüchtig bist und dann dafür sorgst, dass ich es nie mehr wiedersehe. Oh, bis das Jugendamt dann nach 2 Monaten gesagt hat, also wenn sie sich jetzt nicht mal langsam einigen, dann suchen wir eine neue Pflegefamilie für das Kind. Da war das Kind 5. Und dann hat er gesagt, ja, okay, du bekommst das Pflegeverhältnis, aber dafür musst du ausziehen. Auf den Deal habe ich mich eingelassen. Zum einen, weil mir das Kind natürlich wichtiger war. Zum anderen, weil ich mir die Wohnung ohnehin nicht hätte leisten können. Denn natürlich war er der Hauptverdiener. Natürlich habe ich viel weniger gearbeitet und immer den Rücken freigehalten, damit er Karriere machen kann, wie das halt so klassisch ist. Ne? Ja, eigene Dummheit, ich weiß. Und
Naja, eigene Dummheit. Nee, schieb's nicht in die Ecke persönliches Pech, bitte, sondern in systemische...
Systemische Gewalt.
Ja.
Ja, naja, nee, aber ich meine, ich habe mich ja im vollen Bewusstsein darauf eingelassen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz jung, dass ich jetzt nicht wüsste, was das für mich bedeutet. Ich bin das Risiko eingegangen, denn wenn man sich für ein Pflegekind bewirbt, dann kann man nicht sagen, ja, ich habe aber eigentlich gar keine Zeit dafür, sodass ich natürlich frühzeitig mir schon Zeit freigeschaufelt habe, wenn dann irgendwann der Anruf kommt mit, wir haben hier ein Kind.
Ja, klar. Und das geht ja dann recht plötzlich.
Aber das jetzt mal nur am Rande. Also deswegen objektiv bin ich die Pflegeperson, nicht er. Und rein rechtlich würde es tatsächlich schwierig für ihn werden.
Ja, weil du hast dann da auch das Sorgerecht, nehme ich an.
Nee, das Sorgerecht haben die leiblichen Eltern.
Ach so, okay.
Weil es Pflegekind ist, okay, ja.
Genau. Verstehe. Aber was ich denke, was er vorhat, ist, wenn die neue Frau den Startschuss gibt, dann wird er versuchen, das Kind zu manipulieren, wird er einreden, ach, bei der Mama ist es doch doof, die Mama ist sowieso blöd.
Hier hast du Geschwister.
Genau, die neue ist da sowieso viel besser und die haben einen Hund und ein Haus und alles schön. So. Und auf die Tour wird er das versuchen, denke ich.
Meinst du, da hat er Chancen? Also ich meine, du hast doch ein gutes Verhältnis zu deiner Pflegetochter, nehme ich an.
Ja, ich würde auch sagen, dass wir ein gutes Verhältnis haben, aber auch das muss ich sagen, er hat auch ein gutes Verhältnis zu ihr, er ist auch ein guter Vater und sie liebt den Pflegepapa auch. Und ich, das war am Anfang für mich auch sehr, sehr, sehr schwer, jemanden, den man dann tatsächlich, also vor allem am Anfang über alle Maßen hasst, nicht als das Monster darzustellen, das er ist, sondern dann noch zu sagen, ja, ja, nein, das ist alles okay, wenn du zum Papa gehst und ja, auch schön, wenn du mit dem Papa das und das machst. Und so.
Ja, da beißt man sich fast auf die Zunge. Ne?
Natürlich etwas leichter. Hm?
Da beißt man sich innerlich immer auf die Zunge, ne?
Also am Anfang war es sehr, sehr schwierig. Aber inzwischen kann ich auch etwas besser damit umgehen. Am Anfang auch mit den Kindern der anderen Frau, also wenn ich wusste, dass sie mit denen nur irgendwie im Zoo waren, dann bin ich schon amok gelaufen. Inzwischen haben die auch schon da übernachtet und ich kann das jetzt schon besser wegstecken als vorher. Aber wie gesagt, ich bin halt immer in Alarmbereitschaft. Ne?
Hat denn die Frau mal in irgendeiner Form versucht, zu dir Kontakt aufzunehmen? Also weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 4 Kinder und lerne irgendwie einen Mann kennen, der dann da irgendwie noch ein Kind mit in die Beziehung bringt, was jetzt auch auf persönlicher Ebene mit der Frau, Ex-Frau, wie auch immer da läuft, mal dahingestellt, aber jetzt mal nur auf die Kinder geblickt. Also ich glaube, mir wäre es als Selbstmutter schon auch wichtig, dann mal mit der anderen Mutter zu sprechen, mal so ein paar Sachen abzugleichen, was der wichtig ist, dass man da irgendwie auch, dass beide Mütter auch so irgendwie das ein gutes Gefühl dabei haben können, wenn die Kinder dann mal da unterwegs sind, weißt du, dass man sich mal austauscht, hey, gibt's irgendwas, was für dich gar nicht geht irgendwie oder weiß ich nicht. Gibt's da irgendwelche Kontaktaufnahmeversuche?
Also ich kenne die Frau, weil es natürlich eine Arbeitskollegin ist, auch klassisches Klischee. Mhm. Und ich habe mal darüber nachgedacht, aber ich glaube, dass wäre nicht gut.
Also von ihr kam nichts?
Nee. Ja, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dass es dann sehr, sehr großen Ärger geben würde mit meinem Ex, weil er ja rigoros alles abschirmt. Ich darf ja nichts wissen, was er macht und was er tut und wie auch immer. Und zum anderen, ich weiß ja, de facto weiß ich ja gar nicht, was da auf der Gegenseite passiert. Also haben die eine Dreiecksbeziehung oder hat er vielleicht schon gar nichts mehr mit der, hat er vielleicht irgendwo schon wieder eine neue oder keine Ahnung, was da irgendwie abgeht.
Frag doch mal ihren Mann. Nein, Scherz.
Alles ja, gut. Ratschlag habe ich auch schon bekommen.
Das war jetzt eher ein bisschen zynisch und nicht ganz ernst gemeint, aber du, you do you.
Ja. Nee. Ich habe darüber nachgedacht, aber wie gesagt, bei uns ist ja auch immer das Jugendamt mit im Boot und da wird ja dann auch oft gesagt, dieses Jahr, was er in seiner Umgangszeit macht, ist seine Angelegenheit.
Ja, das
und
ist ja immer so.
Solange er nicht irgendwas tut, was dem Kind irgendwie schadet, also Kindswohlgefährdung, und davon kann jetzt nun wirklich keine Rede sein, will ich da auch irgendwie nicht reingrätschen. Das will ich nicht. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Natürlich habe ich manchmal auch diesen Wunsch, es könnte Frieden sein und wir könnten alle irgendwie gemeinsam so miteinander leben. Es gibt ja ganz viele, ja, auch bei diesen Coaching-Konzepten und auch bei euch in der Sendung gab es ja schon viel Gespräche über, wie glückliche Patchwork-Familien funktionieren können und so weiter. Und dann denke ich immer, ach, warum kann das denn nicht funktionieren? Aber dann habe ich wieder im Hinterkopf, was er alles gemacht hat und was er vorhat, und dann bin ich direkt wieder so auf dieser Hassschiene.
Ja. Aber Sina, zu dir noch ein Wort. Das, was du aus deiner Sicht machen würdest, Kontakt mit der anderen Frau aufnehmen.
Aus Perspektive der Neuen mit den vier Kindern. Also ich würde mich bei Susanne melden, sagen wir mal so rum.
Ja, ich sag nur, also da bist du auf einem Niveau, wo wenige Menschen unterwegs sind, weil tatsächlich, ich möchte noch einen kleinen Schwank aus meinem Leben geben. Ich kann Susanne sehr gut nachvollziehen. Man weiß auch nicht genau, wie lange läuft das jetzt noch oder schon. Oder hat er schon wieder eine neue, passt super gut zu meinem Ex-Mann. Und der ist ja jetzt aber tatsächlich schon seit 10 Jahren bei einer gelandet, wohnt auch bei ihr zu Hause, also in ihrem Haus. Und tatsächlich, ich kannte sie bis zu diesem Wochenende kannte ich diese Frau nicht. Ich habe nur gehört, wie sie heißt. Ich habe sie noch nie gesehen, wenn er mal ein oder zwei Kinder damals vor 10 Jahren abgeholt hat. Und sie war mit im Auto. Er hatte verdunkelte Scheiben, habe ich sie nicht gesehen, sie ist nicht ausgestiegen, sie hat nicht Hallo gesagt, nix. Und tatsächlich habe ich jetzt am Wochenende die Kinder zu ihm gefahren, weil er so eine Veranstaltung in seiner Firma hatte und nicht fahren konnte. Und als die Kinder gerade drin waren und irgendwie ihr Zeug abgelegt haben, kam sie an mein Auto und hat Hallo gesagt. Ich weiß, nach 10 Jahren, wer es ist, ich hatte keine Ahnung vom Bild und so weiter. Also, und die ist, wie gesagt, immer auch beim Umgang klar. Es ist ihr Haus. Wenn die Kinder bei ihm sind, sind auch die Kinder bei ihr. Das heißt, meine Kinder kennen sie. Sie ist aber nicht Typ Ersatzmama. Sie ist auch, Gott, die ist, also mein Ex ist ja schon 3 Jahre jünger und sie ist, glaube ich, noch mal über 10 Jahre jünger. Also sie ist jetzt Anfang 30 und ich bin schon Ende 40. Also da sieht man ungefähr so die Spannbreite. Und also das mal so dahingestellt, also geh bitte nicht von dir aus und sagst, ja, wieso hast du nicht Kontakt aufgenommen oder wieso hat sie nicht Kontakt aufgenommen? Dass Susanne keinen Kontakt aufnimmt, kann ich total verstehen, habe ich jetzt auch 10 Jahre nicht gemacht. Aber Susanne, mal eine Frage, weil mir hier gerade so viel bekannt vorkommt. Kann es sein, dass dein Ex-Mann narzisstische Züge hat?
Da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt nicht genug im Thema, um das einschätzen zu können.
Liebe Susanne, wie kannst du dir die Veränderung erklären, dass du 25 Jahre mit diesem Mann zusammen warst, was ja echt eine lange Strecke ist, 16 Jahre davon verheiratet, wie du gesagt hast, rein in dieses Monster? Also hast du da vielleicht schon vorher irgendwelche Anzeichen gesehen oder ist das für dich wirklich ein ganz überraschender Werdegang jetzt in eurer Beziehung geworden?
Also wir waren eben so lange zusammen und natürlich habe ich auch schon längere Zeit gemerkt, dass es nicht mehr so war, wie es sein sollte. Also dass wir uns mit der Zeit da so ein bisschen entfremdet haben. Jetzt ist ja eine Scheidung auch nichts so Ungewöhnliches. Wir haben viel miteinander durchgemacht. Künstliche Befruchtung und solche Geschichten. Also schon einiges und mussten auch gemeinsam einige Schicksalsschläge weg stecken. Und ich glaube, das hat die Beziehung einfach irgendwann nicht mehr verkraftet. Aber dennoch hätte ich ihm einfach nicht zugetraut, dass er das auf diese Art und Weise macht. Also als ich so ein bisschen wieder bei Sinnen war, habe ich ihm dann auch gesagt, ich sag, warum hast du denn nicht irgendwie früher mal gesagt, ja, das ist es nicht mehr für mich. Also spätestens, als er die Neue dann halt kennengelernt hat oder sich in die verliebt hat, hätte er ja mal sagen können, irgendwie, tut mir leid, aber ne, es geht halt jetzt so nicht mehr weiter. Hm. Den Mut hat er einfach nicht mehr gehabt. Ne? Im Gegenteil, ich habe ja gespürt, dass da was nicht stimmt. Und wenn ich dann gefragt habe, hast du eine Neue, hat er mich, ja, dreimal angelogen, bis er mir dann gesagt hat, dass es da eben doch eine andere gibt. Hm. Und inzwischen bin ich auch überzeugt, also nicht nur überzeugt, ich weiß, dass das nicht der einzige Betrug war in all den Jahren. Und man hört dann nach so einer Trennung ganz oft diesen Spruch, ja, zu einer Trennung gehören immer zwei.
Nein.
Das ist
auch Nein.
Nee, also das stimmt auch, denn natürlich ist er nicht alleine daran schuld, dass wir nicht mehr zusammen sind. Heute bin ich auch froh, dass ich ihn los bin. Aber ich hätte einfach nicht gedacht, dass er das auf diese Art und Weise tut. Und wie gesagt, was dann halt auch danach kam. Ne? Also dieses, man hätte ja sagen können, okay, wir gehen jetzt zum Jugendamt, wir besprechen das alles, wir machen das alles in Ruhe. Aber so dieses, nee, jetzt nehme ich dir auch noch das Kind weg. Also das hätte ich ihm im Leben nicht zugetraut.
Ich glaube, das ist das, was mich auch ohnmächtig vor Wut und Hass machen würde in der Situation. Weil ich meine, bis zum Pflegekind ist es ja ein langer Weg. Also wir haben da jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich stelle mir das so vor, dass ihr irgendwann mal Kinder wolltet. Dann fing die Thematik Kinderkriegen an. Dann ist wahrscheinlich in irgendeiner Form, eventuell, weiß ich nicht, musst du mir bestätigen oder nicht, rausgekommen, dass es irgendwie auf dem Weg, auf dem ihr es vielleicht ursprünglich gedacht habt, nicht stattfindet. Und dann dieser ganze Prozess, den man da gemeinsam durch diese Kinderwunschreise geht, bis hin zu, wir haben jetzt wirklich ein Pflegekind. Also auch dieser Wunsch, wahrscheinlich auf deiner Seite Mutter zu sein. Und dann stellt er sich nach der ganzen Reise, die er mitgekriegt hat, stellt er sich dahin und sagt, ich nehme dir das Kind weg. Das wäre, glaube ich, so der Aspekt bei mir, wenn die Geschichte so gelaufen ist. Ich weiß ja nicht, was bei euch jetzt da die Vorgeschichte war, aber es ist ja meistens so, dass man zum Pflegekind eben nicht kommt, weil man von Anfang an sagt, wir wollen Pflegekind, sondern bei den meisten geht ja erstmal ein Kinderwunsch voraus, ne?
Ja, ja, also das ist schon eine Entscheidung, die man sich vorher gut überlegt. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass er sich das gut überlegt hat. Im Nachhinein glaube ich, dass wäre er ein verantwortungsbewusster Mensch gewesen, hätten wir das eigentlich schon gar nicht mehr an dem Punkt machen sollen. Ich bin halt froh, dass wir es gemacht haben, denn ich liebe dieses Kind, als wäre es mein eigenes. Mhm. Aber eigentlich hätte man sagen müssen, also die Beziehung war da eigentlich schon, glaube ich, so zerrüttet, dass man vielleicht dem Kind da gar keinen Gefallen getan hat. Aber passiert ist passiert. Wie gesagt, ich habe mich mit meiner Situation arrangiert. Ich habe mein Leben als Alleinerziehende, glaube ich, ganz gut auf die Kette bekommen. Und ich glaube auch, dass dem Kind die Trennung jetzt nicht außerordentlich geschadet hat. Natürlich hat das Kind einige Dinge mitbekommen, die nicht schön waren. Aber das hat sich alles, glaube ich, einigermaßen so geregelt. Wie gesagt, ne, das Einzige, was halt eben immer bei mir im Hinterkopf ist, dieses, ja, was hat er vor? Was plant er vielleicht? Und was wird vielleicht passieren? Da gibt es natürlich dann auch Leute, die dann so tun wie, ach, das hat er doch nicht so gemeint.
Die liebe ich.
Das hat er im Streit gesagt und das meint er doch gar nicht so. Und ach, das ist doch jetzt schon so lange her. Und ja, das kann man sich alles einreden, aber wie gesagt, ich habe ihn halt eben von dieser Seite kennengelernt und ich traue ihm nicht über den Weg.
Also ich möchte mal, da sind sehr viele Rollenbilder, die ich hier einmal kurz aufgreifen möchte. Und zwar, du sagtest jetzt ja vorhin, dass er dich auch schon des Öfteren scheinbar betrogen hat und dass du dir auch gewünscht hättest, dass er, genug Eier in der Hose hat, um diese Beziehung vielleicht auch im Guten zu beenden oder dann schon mit Pflegekind auf einer Elternebene weiterzuführen, nicht auf einer Paarbeziehung. Und das ist etwas, wir Frauen, oder ich würde mal sagen, die Prinzessinnen-Energie in uns wird ja von Anfang an auch durch Märchenbücher, auch durch Geschichten, auch durch Vorbilder in der eigenen Familie so gebrandet als Prinzessin, die ja, so aufopferungsvoll ist, ne, die keinen Besitz hat, die alles für die anderen tut, die liebt, auch wenn sie mit Füßen getreten wird und die einfach an den Dingen festhält, weil, ja, ohne den Partner hat sie ja nichts, ohne den Prinz und sein Königreich hat sie ja nichts. Sie ist ja niemand und sie hat noch nicht mal ein Zuhause, diese Prinzessin. Ja, das ist ja das, wie die Gesellschaft uns Frauen gerne sehen möchte. Und das ist das, was uns auferlegt wurde und was wir tatsächlich auch selbst angenommen haben. Und deswegen, du hättest diese Beziehung mit allem, was ihr durchgemacht habt und dann noch mit dem Pflegekind niemals so enden lassen oder irgendwie, du hättest festgehalten, oder? Also hättest du dich jemals getrennt? Was hätte vorfallen müssen, damit du dich aus dieser Beziehung trennst?
Ja, das ist schwer zu sagen. Für mich war das halt so, dass ich immer gesagt habe, wir sind ein Team, ne? Und wir haben viel zusammen erlebt und dass ich gedacht hätte, dass das stark genug ist, um uns zu verbinden. Aber auch ich bin nur ein Mensch. Vielleicht hätte ich auch irgendwann jemanden kennengelernt und hätte mich neu verliebt. Das kann man ja alles nicht beeinflussen.
Das kann man alles nicht beeinflussen. Und deswegen finde ich diese Schuldfrage immer so schwierig in Trennungsprozessen. Früher gab es ja noch die Schuldfrage vor Gericht. Ja, oder? Gibt's ja nicht mehr. Oder sogar bis 1977 habe ich gelesen, musste der Mann einer Trennung zustimmen. Und du dich gar nicht trennen, ist das geil. Es ist heftig. Also jedenfalls ist es so, dass wir lernen, okay, dann hat man mal jemanden gefunden, den liebt man. Ihr wart lange zusammen, ihr habt lange geprüft, dann habt ihr geheiratet. Und das ist ja so dieses Jahr, dass man lernt, auch in Märchen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und natürlich ist nicht alles Zuckerschlecken, ist doch logisch, weil nach der Hochzeit ist ja das Highlight, sage ich mal, vorbei. Und danach heißt es durchhalten. Das, was wir teilweise von unseren Großeltern noch kennen. Und jetzt ist nämlich genau das, ist nämlich die Krux an der Geschichte. Ja, man kann sehr lange miteinander zusammen sein. Man kann aber auch große Gefühle haben und es hält nur ein Jahr. Da hat niemand Schuld dran. Es ist einfach so, dass wir aufgrund eines Themas zusammengeführt werden. Vielleicht war euer Thema ein Pflegekind, also diesen ganzen Prozess des Kinderkriegens bis hin zum Pflegekind durchzugehen. Und in dem Moment, wo das Pflegekind da war, war vielleicht euer Thema durch. Wer weiß das schon? Ja, also das Thema, das euch ganz magnetisch und zauberhaft zusammengeführt hat. Und hier wird es jetzt nämlich schwierig, dass wir Prinzessinnen, ja, wir Frauen, wie gesagt, im Großteil noch als Prinzessinnen in dieser Gesellschaft unterwegs, ohne wissend, wie die Alternative aussehen könnte. Die gibt es aber. Und dementsprechend, wie du schon sagst, man hat sich untergeordnet, ihm den Rücken freigehalten, er hat mehr Geld verdient, bei dir sieht's eher mau aus und so weiter und so fort. Und daher passiert eben diese Co-Abhängigkeit, auch diese, ja, sowohl Fürsorgepflicht als auch finanzielle Unterwerfung, würde ich jetzt fast sagen.
Unterdrückung
oder wie auch immer. Jedenfalls wird's dann echt schwer mit Trennungen. Ja, also wenn diese Co-Abhängigkeiten anfangen und dann passiert nämlich genau dieser ganze Mist mit Geheimnistuerei, mit Betrügen, weil man sich in der Beziehung gar nicht mehr geliebt fühlt oder auch vielleicht sich verstanden fühlt oder was auch immer. Du sagst auch, ihr habt euch in einer gewissen Art und Weise auch auseinandergelebt, ne? Vielleicht ist das Thema auch langsam dem Ende entgegengegangen, was euch zusammengebracht habt, und dadurch ist auch dieser Magnetismus zwischen euch da, weiterzuarbeiten und dran zu bleiben und auch schwierige Zeiten noch mehr zu durchstehen und das zu genießen, wenn man wieder ruhigere Zeiten hat, einfach flöten gegangen, was niemands Schuld ist. Es ist einfach irgendwann durch, so ein Thema. Und dann sollten wir in dieser Gesellschaft wirklich mal anfangen, das erstmal verstehen. Es ist nicht der Mensch, der den Magnetismus auslöst, sondern das Thema. Und ein Thema kann in einer Woche durch sein, in 5 Jahren durch sein, in 20 Jahren durch sein oder in 20 Leben durch sein. Ja? Deswegen sollten wir eine andere Trennungskultur entwickeln, dass nämlich man offen sprechen darf, dass man sagt, du, ich spüre, unsere Verbindung geht dem Ende entgegen. Es war eine tolle Zeit mit dir. Ich danke dir dafür. Und wenn Kinder da sind, es eben gar kein Problem ist, weil beide ihr Geld haben. Wie würde sich das für dich anfühlen, wenn im Prinzip die Care-Arbeit gerecht aufgeteilt gewesen wäre, du dein Geld gehabt hättest, sodass im Prinzip es gar nicht notwendig ist, dass man da in so ungleichen Machtverhältnissen ist? Was hätte das vielleicht in diesem Trennungsprozess verändert?
Also ich glaube, das war tatsächlich nicht der springende Punkt. Mhm. Weil mir ist das immer bewusst gewesen, dass ich eben zurückgesteckt habe für den Fall, dass es eben ein Pflegekind geben sollte. Mir war klar, dass das ein Risiko ist. Und also was das angeht, da würde ich sagen, da kann man auch jetzt tatsächlich nicht von Schuld reden. Wir haben uns das eben so gemeinsam besprochen, dass wir das so machen. Ja, was jetzt die Sache mit dem Finanziellen geht, also ich habe mich da ganz gut jetzt finanziell eingerichtet mit zwei Jobs und habe trotzdem noch genug Zeit für das Kind. Er zahlt auch tatsächlich nach anfänglichen Weigerungen und anderen Geschichten auch Unterhalt. Und also im Grunde genommen ist das nicht das Problem. Ich würde dir gerne so ein bisschen teilweise widersprechen, dass eine Beziehung auseinandergeht und dass man sich entfremdet. Ja, das, ne, da gehören tatsächlich beide dazu. Aber das mit dem Betrug, finde ich eben, wie ich eben schon sagte, das hätte halt nicht sein müssen. Mhm. Also da gebe ich ihm schon die Schuld. Ja, da hätte er sagen können, bevor er eben mit der was anfängt, und ich rede jetzt nicht von irgendeinem One-Night-Stand, der vielleicht mal passieren kann, sondern wenn man wirklich merkt, da ist jemand, an dem mich ernsthaft interessiert und mit dem stelle ich mir jetzt eine Zukunft vor. Gerade wenn man eben so viele Jahre zusammen ist und vielleicht nicht nur irgendwie ein heftiges Jahr, sondern ja, man davon ausgeht, wenn man so lange zusammen ist, dass es vielleicht auch noch länger so gehen wird, dann ist man ein Stück weit, finde ich, dem anderen Partner auch verpflichtet, bevor man was Neues anfängt zu sagen, entschuldige bitte, das ist es jetzt leider nicht mehr für mich. Ne? Mhm. So, insofern, ja, ich gebe ihm da schon die Schuld. So.
Ja, wobei es, wie gesagt,
das hätte auch man anders machen können. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen altmodisch klingen, aber da finde ich halt eben, das hätte nicht sein müssen. Nicht so.
Ganz genau, ganz genau. Aber die Sache ist, Männer sind ja auch in komischen Mustern gefangen und Rollenbildern und Prägungen. Und das ist eben ihre Art, wo wir sagen, hätten wir nicht reden können, das wäre unsere Art, sehr aufrichtig, ja. Und die andere Art ist, das sehen wir leider sehr, sehr häufig, dass Männer dann betrügen. Ja, das ist so ihr, ach, keine Ahnung, sich nochmal was beweisen müssen, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, warum das immer gleich im Bett landen muss. Sina, hast du da eine Idee? Was da nicht so ganz stimmt?
Nee, keine Ahnung.
Ja, also wir sind einfach
keine Kerle. Ich glaube, da sind tatsächlich noch so diese, wirklich auch althergebrachten Muster ein Stück weiter.
Ja,
ne? Ich glaube, ein Mann trennt sich tatsächlich erst, wenn er eine neue hat.
Die ja, der sichere nächste Hafen, ne?
Genau, ja, die ihn dann essen kocht und die Puschen abends hinstellt, ne? Also, ja,
schlimm,
jetzt übertrieben gesagt.
Ja, von Mama zur Mama zur Mama.
Also Männer trennen sich erst, wenn eine neue da ist. Und ich glaube, in irgendeiner von euren Folgen wurde auch mal irgendwie gesagt, zu 90% haben Männer unmittelbar nach der Trennung wieder eine neue.
Ja, leider ist das das Bild, das wir sehr häufig antreffen. Aber ich würde jetzt gerne zum Ende unseres Podcasts nochmal auf das Thema Wut und Hass gehen. Sina, du bist ja unsere Gefühlsexpertin.
Ja, hast du mich zu ernannt?
Ja, habe ich. Du bist meine persönliche Gefühlsexpertin, seitdem ich deine Gefühlsbücher für Kinder, deine Kinderbücher zu Gefühlen gelesen habe und für mich Gefühle dadurch nochmal ganz neu integrieren konnte.
Wie schön.
Ja, das freut mich. Du hast es vorhin gesagt, unter Hass steckt ganz viel Wut. Magst du noch mal zu Wut und Hass etwas sagen? Wie entstehen die und wozu sind die da?
Ja, also im Grunde reden wir ja bei Hass eigentlich von einer stärkeren Variante von Wut, würde ich mal behaupten. Ich bin natürlich keine Psychologin, die das studiert hat. Insofern, ne, ist das mit dem Expertentum hier ein bisschen fraglich, aber
nein.
Ich habe mich viel mit den Grundemotionen beschäftigt. Da gehört Hass ja erstmal gar nicht zu, sondern eben Wut, Ekel, Freude und so weiter. Aber bei der Wut ist es ja so, die sagt dir eigentlich, also jedes Gefühl will dir ja etwas sagen, etwas mitteilen. Ne? Freude sagt dir, dass gerade in diesem Moment alles toll ist. Und Wut sagt dir eben, dass gerade etwas gegen deine inneren Werte und deine Überzeugung verstößt. Weil wir werden ja nur dann wütend, wenn etwas gegen unsere Grundfeste verstößt.
Mhm.
Und das hat er natürlich getan. Also hat er gegen diesen Kerngrundwert Familie, das, was man zu achten hat, was man ehrt, also was wir alle drei sehr groß schreiben, dagegen wurde ja verstoßen. Und auch mit diesem Umgang, ne? Also diesem, wie kann derjenige einem plötzlich versuchen, das Wichtigste wegzunehmen. Also auch dieser emotionale Missbrauch, der da irgendwo mit drin steckt, das macht ja so viel Wut, weil das verstößt so gegen die eigenen Werte und Überzeugungen. Das ist schon vollkommen klar, dass sich das dann so entwickelt. Und dass es teilweise auch dann hochgeht bis Hass. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil die Gefühle sagen dir ja was. Die Frage ist halt nur auf lange Sicht, weißt du, du fühlst diese Gefühle, er fühlt die nicht, er kriegt diesen Hass ja gar nicht wirklich ab, du fühlst es ja, es ist ja in dir drin, das Gefühl. Und da ist halt früher oder später dann die Frage, okay, was will ich jetzt damit anfangen? Es ist aber auch nicht selten der Fall, dass einen solche Emotionen produktiv machen, ne? Also auch aus Wut und Hass werden ja ganz oft interessante, gute Sachen kreiert, sage ich mal.
Also
manche kommen dadurch ja in ihre Schöpferkraft, ne?
Ja, also ich kenne einen, der hat mir nochmal das Thema Wut ganz an, weißt du, also das ist wieder, wo ich sagte vorhin Prinzessin. Kennen wir wütende Prinzessinnen in Märchenbüchern? Nein. Wir Frauen sollten ja möglichst nicht wütend sein. Ja, Kinder, Mädchen vor allem, die wütend sind, die werden komisch angeguckt, vor allem von der Großmutter. Ja. aber wütende Jungs ist ein bisschen okayer, weil
Boys will be boys. Das ja, Patriarchat toll, ja. Lässt grüßen.
Ja, und derjenige hat mir tatsächlich die Wut nochmal aus einem anderen Blickwinkel gezeigt und er sagte, Wut ist gut, weil Wut ist wie so ein Laserpointer, der immer genau das Richtige trifft. Also im Prinzip, liebe Susanne, das, wo deine Wut hinzeigt, ja, das ist wie ein Laserpointer genau auf die richtige Sache, weil ich auch dachte, naja, aber Wut, das ist so wie so ein unkontrolliertes Pulverfass. Und da sagte er, nee, das trifft immer genau das oder den oder was auch immer Richtigen, wenn du wütend bist. Jetzt ist nur die Frage, wie gesagt, Wut, man kommt in Aktion. Wut setzt ja uns in Aktion und hilft ja auch, mutig zu sein. Wut und Mut, also aus Wut wird Mut. Aber was ist jetzt nochmal das Spezielle mit dem Thema Hass? Weil ich glaube, der Hass ist wirklich eher ein unkontrolliertes Pulverfass, so aus meiner Idee jetzt mal heraus, dass am Ende wirklich nur noch wild um sich schlägt. Was sind so deine Gefühle zum Thema Hass?
Ja, also was mich eben stört, und das war so ein bisschen auch der Auslöser, sich bei euch zu melden, ist eben, dass diese ganzen Coaching-Konzepte, Podcasts und alles, was es so zum Thema gibt, diesen Punkt irgendwie nicht so richtig in den Fokus nehmen. Mhm. Also es wird irgendwie so ein bisschen einem dann so eingeredet, ja, diese Wut, das musst du überwinden und das darfst du nicht ausleben, es muss jetzt alles auf einer friedlichen Ebene laufen, denn ihr seid doch eine Elternebene, nicht mehr Paarebene. Und zum Gunsten des Kindes muss das jetzt alles friedlich laufen. Und da heißt im Klartext, man muss halt jetzt eben alles schlucken, so mehr oder weniger. Natürlich, was du sagst, ist richtig. Wut ist auch, treibt einen an und hat mich am Anfang auch angetrieben, überhaupt weiterzumachen. Also ich war zwischendurch so am Boden, dass ich gedacht habe, ich gebe ihm alles, was er will. Hauptsache, ich habe jetzt einfach meine Ruhe. Mhm. Und dann war ich aber sehr schnell an dem Punkt, wo ich dann eben am anderen Ende war und gesagt habe, auf keinen Fall, jetzt kriegt er gar nichts mehr. So, ne? Jetzt tue ich, was ich kann. Und beides ist natürlich nicht gut. Aber das würde ich mir halt oft wünschen bei diesen Coaching-Konzepten, Podcast, dass mal ein bisschen gesagt wird, nee, du musst nicht inneren Frieden und du musst nicht dich um einen besseren Umgang mit dem Ex bemüht, wenn der halt nun mal, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ein Arschloch ist. Wie gehst du damit um? Und da würde ich mir so ein paar mehr Ratschläge wünschen, wenn es eben nicht so einfach ist, diese Wut ja zu überwinden, weil eben der andere nicht mitspielt. Ne? Das ist so ein bisschen wie der Ukraine-Krieg. Man kann mit Putin nicht verhandeln, weil der will ja eigentlich gar keinen Frieden.
Sina, was sagst du zu diesem Thema? Wie sollte man wirklich mit seiner Wut und auch vielleicht der gesteigerten Form den Hass umgehen?
Naja, es ist ja auch nicht immer verkehrt, bevor man da in diese Selbstheilung geht, sage ich mal, um sich das nicht selber weiter immer im System zu halten. Warum nicht auch mal spiegeln? Also ich bin auch ein Freund davon, einfach mal zu spiegeln. Ich bin auch sehr gut darin tatsächlich. Ich habe ja hier in letzter Zeit, Silke, du weißt es, Themen auf dem Tisch. Da kann es ja nur explodieren. Ein Haufen, der durch andere Leute verursacht wird. Und ich bin eigentlich permanent nur damit beschäftigt, hier irgendwie irgendwelche Brände zu löschen, für die ich überhaupt nichts kann. Ich hatte das Feuerzeug nicht in der Hand, ne? Mhm. Und irgendwann ist es auch mal gut, das zu spiegeln und man darf in gewisser Weise auch um sich schlagen, das tue ich auch. Ich tue das zum Beispiel, indem ich dann alles ausschöpfe, was rechtlich erlaubt ist und das. Und manchmal ist es schon echt schwer, nicht drüber hinauszugehen und sich, dass man sich teilweise so ärgert, dass man denkt, ist mir doch egal, andere kommen doch auch mit irgendwelchem illegalen Kram durch, ja? Mache ich dann am Ende des Tages nicht, aber manchmal kribbelt's in den Fingern. Nein, aber es schadet nicht, das auch mal direkt irgendwie zu spiegeln. Ach ja, du willst das und das machen, alles klar. Wie sieht's denn aus, wenn ich das und das mache? Hm? mal drüber nachgedacht, Schatzi? Ja, ne, also dass man da, ich weiß nicht, man muss auch nicht immer nur noch lieb sein und irgendwie um was bemüht sein. Also ich mache das auch oft genug, dass ich dann einfach mal gucke, ob ich nicht irgendwie auch als so ein neuronaler Spiegel für den anderen funktionieren kann. Dann kann sich der andere mal überlegen, ob es ihm nicht vielleicht auch besser geht, wenn er mal irgendwie ein paar Schritte zurückgeht, ne?
Hast du mal ein Anwendungsbeispiel? Wenn du jetzt einen Ex-Partner hättest, der sich in ein Monster verwandelt hat, statt einem liebevollen Partner, was wäre dein Hinweis? Also mach mal bitte einen Spiegelverhalten.
Das ist jetzt total schwierig.
Ich weiß, ja.
Ich kann das hier eher auf meine Wohnsituation übertragen als auf den Partner. Jetzt überlege ich, wie macht man das beim Partner? Ja, ich meine gerade mit diesem Kind wegnehmen. Tatsächlich mal so ein bisschen ins Feld führen. Ach ja, wie viel Zeit hast du denn mit diesem Kind, was du jetzt unbedingt haben willst, verbracht? Stell das mal gegenüber, gegen meine ganze Care-Arbeit und das, was ich investiert habe, etc. pp. Also das mal aufzulisten, um ihn mal so gegenüberzustellen, mal zu gucken, wer da eigentlich am längeren Hebel sitzt, ne? Also solche Geschichten trifft ihn wahrscheinlich nicht, wer weiß wie hart, ne? Oder ja, ist auf der Paarebene, das kommt dann intuitiv bei mir, ehrlich gesagt. Also wenn du in so einer Situation bist, du kennst den anderen, ja, du weißt ja auch, wo da Angriffspunkte sind. Das kann ich jetzt natürlich nicht erkennen, ne? Wo ist da jetzt wirklich vielleicht auch nochmal ein anderer Angriffspunkt, den ich dann nutzen würde.
Ja. Was würdest du erstmal für dich selbst, also nehmen wir jetzt mal an, also ich möchte Sina nochmal kurz fragen, irgendwas macht dich scheiß wütend, ja? Und jetzt hat Susanne ja gesagt, man soll sozusagen Fresse halten, lächeln. Ja, was ist so dein Erste-Hilfe-Kit, wenn du wütend bist?
Boah, atmen auf jeden Fall, weil ich sonst zu schnell reagiere. Also für mich selbst auch so zu schnell reagiere, nicht im Sinne von, oh nein, ich überfordere wen anders, sondern im Sinne von, ich reagiere dann so schnell, dass mir nachher aber noch eine viel geilere Reaktion einfällt. Und dann ärgere ich mich, dass das nicht mein erster Weg war. Deswegen erstmal atmen. Und im Zweifelsfall habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger gemacht, mich einfach mal mit ChatGPT unterhalten, weil das macht richtig Spaß. Er weist sich dann auch immer darauf hin, wenn etwas, ja, ich erkläre dir, wie das grundsätzlich funktioniert, aber es ist nicht erlaubt.
Okay, sehr schön. Sehr schön. Ne? Also sich einen Gesprächspartner suchen, der unerschrocken ist.
Ja, genau, das schon auf jeden Fall. Und ja, das ist so, weißt du, ich bin an sich ja auch ein friedvoller Mensch. Ich kann jetzt mal ein Beispiel geben von hier, ne? Kurzes Beispiel. Unser Vermieter hat hier irgendwelche Parkplätze geschaffen, hatte keine Genehmigung dafür. Dann hat er für 150 Euro der Stadt eine Sondernutzungsgenehmigung abgekauft, dass es jetzt eine Zufahrt ist. Da stehen aber nach wie vor Schilder mit Privatparkplatz und er hat die Zufahrt selber mit Blumenkübeln verbaut. Dann widerspricht, also er hätte diese Genehmigung nicht kriegen dürfen, weil es verstößt gegen 3 Punkte der Straßenverkehrsordnung und noch so ein paar andere Sachen. So, jetzt konnte er mir kein Parkangebot machen, hat mich da vom Hof gejagt, obwohl es beim Einzug hieß, ich darf vor der Tür parken, habe ich auch 7 Jahre gestanden. Ich habe gedacht, komm, egal, stelle ich mich eben parallel zu der Parkfläche in den ruhenden Verkehr. Da er das ja jetzt aber zur Zufahrt gemacht hat, was aber ja als solche nicht erkennbar ist, darf ich es jetzt wohl nicht. Nachdem das Ordnungsamt 500 Millionen Mal gesagt hat, ist ruhender Verkehr, ich darf da stehen, alles gut, ne? Kam jetzt irgendwie dann so ein Verwarngeld, habe ich nicht bezahlt. Hab mit denen mich tot diskutiert. Dann kam ein Bußgeldbescheid, habe ich natürlich nicht bezahlt. Jetzt warte ich eigentlich darauf, dass was von der Staatsanwaltschaft kommt, weil das wird dann mein Anwalt regeln, weil das sehe ich gar nicht ein. Wenn ich den damit durchkommen lasse, kriege ich meine Kinder hier nicht vernünftig aus dem Auto und ich werde keinen Maxi-Cosi in den Hof stellen und dann anfangen, mit dem Auto zu rangieren. Bei aller Liebe nicht, ne? Vor allen Dingen nicht, wenn er die Ämter verarscht. Also er hat ja im Grunde, hat er jetzt öffentlichen Raum gekauft, um daraus ein privates Geschäft machen zu können. Darf das jetzt jeder machen? Wo kommen wir denn dahin? Das habe ich dem Amt auch geschickt mit dem Hinweis, das ist eine Presseanfrage. Also weißt du, so funktioniere ich dann. Dann kommt erstmal Druck auf den Kessel. Dann ziehe ich irgendwann die Journalistenkarte, wenn es nicht anders geht und die irgendwie sich alle verarschen lassen, weil ich sehe das nicht ein. So, und dann war es bei mir aber so, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt einfach, obwohl es ja schon bis dahin unfair war und entgegen der Absprachen und auch mündliche Absprachen sind vertragsbindend eigentlich, ne? Und ich ja nun auch 7 Jahre da stand, bin dann trotzdem ohne Theater zu machen, habe ich gesagt, ja gut, meinetwegen stelle ich mich halt parallel dazu, ist egal, ne? Hätte er ja einfach jetzt auf sich beruhen lassen können, zumal er diese Fläche ja sowieso nicht vermieten kann, weil ich bin die Einzige, die hier wohnt, die überhaupt ein Auto hat. An wen will er das vermieten? Mal davon abgesehen, dass du eine Zufahrt wohl kaum als Parkplatz vermieten darfst. Dann hat er damit ja auch noch Nutzungsfläche entzogen, die mir ja im Mietvertrag aber zusteht, weil das war ja Vorgarten. Die Fläche durfte ich ja vorher nutzen, ne? Also auch das wäre ja nochmal eine separate Mietminderung. Theoretisch habe ich alles nicht gemacht. Und dann stellt sich dieser dahin und meint, rumdenunzieren zu wollen und fängt an, irgendwelche Bilder, der penetriert das Ordnungsamt mit Fotos, nachdem die ihm schon 5-mal gesagt haben, da ist nichts falsch dran. Und weißt du, da ist bei mir dann auch mal irgendwann Sense, ne? Jetzt habe ich einen Antrag gestellt, dass ihm die Sondernutzungsgenehmigung entzogen wird, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, da eine zweite Zufahrt zu errichten und alle Grundlagen, die erfüllt sein müssen, damit das rechtens ist, sind nicht gegeben. So, ich hoffe, dass er jetzt da seine Zulassung, also so funktioniere ich dann. Ich gucke erstmal, denke, okay, was ist für mich der geringste Aufwand und ich entscheide auch ganz bewusst, gebe ich da jetzt meine Energie rein oder lasse ich es bleiben? Also wirklich zu gucken, okay, wo will ich jetzt meine Energie reinstecken? Habe ich da jetzt Bock drauf? Ist das jetzt wirklich das, was mich jetzt hier langfristig glücklich macht? Oder geht's hier jetzt nur irgendwie ums Prinzip? Manchmal ist mir das Prinzip auch einfach wichtig, aber das sind dann bewusste Entscheidungen. Und wie gesagt, also er hätte es ja auch einfach auf sich beruhen lassen können. Das geht ja jetzt seit Monaten so, dass ich da stehe. Und ich störe auch da keinen. Also ich stehe niemandem im Weg. In keinster Form. Und ich kriege die Kinder so noch aus dem Auto, ne?
Ja, und.
Aber da geht's ja, es geht nur um Schikane. Das Gleiche macht er mit den anderen Nachbarn, die neben ihm gebaut haben. Die will er finanziell ausbluten. Da hat er jetzt einen 5. Gutachter. Der letzte sagte schon, von wegen, ja, also wenn ich gewusst hätte, was ich hier machen soll, wäre ich nicht gekommen. ja, oh Gott, das ist halt so ein Menschenhasser und ein Frauenhasser, Leben, weißt du? Ja, der nur so ein Shitmatz und da ist dann, das trifft bei mir, ich kann dir sagen, warum bei mir dann Wut und Hass kommt, weil das ist eine komplett misogyne Art und Weise und das trifft bei mir voll in dieses feministische Erwachen. Mhm. Oh, und da wird's dann brenzlig, also da kommen bei mir dann auch solche Gefühle hoch, ne, und dann knallt's und dann hole ich eben aus, aber ich gucke, ich recherchiere, okay, was kann ich gegen diesen Menschen tun? So, und dann gehe ich diese Schritte an. Jetzt hat er eine Kamera im Garten angebracht und überwacht das, ohne mich zu informieren, weil er meinen Hund aufnehmen will. Ist mir schon klar, warum er das tut. Geht nicht. Ich dürfte mich da theoretisch nackt sonnen. Entschuldigung. Das ist ein Eingriff in meine Privats- und Intimsphäre. Und das wird wohl ein bisschen höher gewertet, als, ja, macht der Hund, der ja laut Mietvertrag sogar in den Teil des Gartens darf, dahin oder nicht? Also ja, hier kocht auch einiges hoch. Also mein Umgang ist dann, wie gesagt, gucken und die Rechtslage ausschlachten, wie es geht.
Ja, okay. Ja, und das ist tatsächlich ein Vorgehen, was ich mir sehr stark wünschen würde, auch für uns Frauen, dass wir eben aus diesem, deswegen habe ich vorhin so ausgeholt mit der Prinzessin, rauswachsen aus dieser, ne, Opferhaltung, Klappe halten, lieb, brav, nett sein, zu dem letzten Scheiß irgendwie lächeln, ja, sondern wirklich machtvoll werden, kraftvoll werden.
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen, also es hat ja auch einen Preis, das merke ich auch immer wieder.
Ja, ich
meine, dadurch, dass ich das ja hier, wisst ihr ja, alleinerziehend, alles alleine machen und tun, man ist, ich finde schon, dass ich sehr viel immer in meiner maskulinen Energie bin. Und ich komme immer mehr auch an einen Punkt, wo ich das nicht will. Ich habe da keine Lust mehr zu. Ich möchte eigentlich viel mehr, also ich will die maskuline Seite nicht ablehnen, in keinster Weise. Die nützt mir sehr. Gerade in einem Patriarchat nützt es mir natürlich. Aber es kostet mich auch immer was, weil ich will eigentlich was viel Weicheres haben und sein. So. Und das stört mich manchmal. Und das sind dann manchmal so Punkte, wo ich merke, okay, jetzt geht's Richtung tiefe Traurigkeit, Richtung Depression. Das sind auch, also das kostet was. So ist es nicht. Aber du kommst ja anders auch. Also es ist auch irgendwo einfach so eine Überlebensstrategie.
Aber wenn mehr Frauen, und das möchte ich nochmal betonen, wir Frauen sind nicht nur weich und wabbelig und die Männer nicht nur hart und antriebsstark, wir Frauen haben auch, das können wir vielleicht in einer anderen Folge mal machen, sehr kraftvolle, würdevolle, machtvolle Aspekte. Die wird dann, wenn du sagst, ja, wenn ich aber nicht weich und wabbelig bin, sondern mich durchsetze, dann bin ich männlich. Nein, sind wir nicht. Wir haben durchaus auch andere Komponenten, aber das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Liebe Susanne, ich wünsche mir sehr, dass Frauen tatsächlich, wie du sagst, im Coaching oder sonst wo anders andere Strategien an die Hand bekommen, damit sie eben nicht nur, ne, die Prinzessinnen-Energie hochhalten. Was wünschst du denn den Frauen, die so eine Situation, wie du sie jetzt erfahren hast, miterleben und was möchtest du ihnen noch weitergeben, jetzt auch aus deiner Erfahrung?
Ich hätte aber auch noch eine Frage an Susanne, vielleicht ja, vor der Frage, und zwar, was machst du mit diesem Hass?
Ja, das habe ich mich tatsächlich schon oft gefragt, was man da am besten macht, ob man sich irgendwie zum Boxen anmelden soll oder exzessiv joggen oder was auch immer. Aber was mich tatsächlich am meisten immer Kraft gekostet hat, war dieses, ja, aber du musst doch jetzt irgendwie Frieden finden und du musst das doch jetzt mal überwinden und das ist doch alles gar nicht so schlimm, um mich immer gegen solche Sachen wehren zu müssen und zum Teil mich auch von Menschen zu trennen, die immer gemeint haben, mir irgendwelche Ratschläge geben zu müssen, die völlig falsch waren im Grunde genommen, also die immer darauf abzielten, dass ich diese Wut unterdrücken soll. Mhm. Ein Idealtipp, wie man die Wut los wird, habe ich tatsächlich eben auch nicht. Sie ist auch immer so ein bisschen, mal ist sie größer, mal ist sie weniger groß. Ne? Manchmal geht er aus der Tür raus und dann denke ich, ach guck mal, heute hat er sich ja benommen wie ein ganz normaler Mensch. Und beim nächsten Mal denke ich mal wieder, boah, was bist du für ein Arschloch? Was hast du da jetzt wieder für einen Mist gemacht? Und was soll das jetzt wieder so? Ne? Ich habe keinen Idealtipp, mit Freunden sprechen, also mit den Freunden, bei denen man weiß, die einem nicht mit irgendwelchen Pauschalratschlägen kommen, die einem nichts nutzen, sondern die wirklich versuchen, einem konstruktiv zu helfen. Das, was du gesagt hast, Sina, finde ich auch gut, dass man dann wirklich überlegt, sowas kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch tun. Also ich bin dann auch tatsächlich beim Jugendamt, wenn dann Hilfeplangespräche, habe ich mal gesagt, so und so und so verhält er sich und das macht er und das macht er nicht. Das ist für mich so nicht in Ordnung. Und dann wurde auch darüber gesprochen und dann wurde auch mal gesagt, was er denn zu tun hat und was er nicht tun muss. Mhm. Ja. Aber nee, tatsächlich kann ich da nicht so einen Idealtipp geben, was man tut.
Ja, es ist halt am Ende nicht wirklich zufriedenstellend, weil man sich trotzdem im Kern unten immer fragt, warum? Warum?
Ja, aber an der Stelle würde die Wut ja wirklich aufs System und aufs Patriarchat abziehen. Warum dürfen die sich benehmen wie die Wildsäue?
Absolut, das ist immer die Quintessenz. Bei mir ist das immer die Quintessenz.
Frauen sind immer vorausschauen, vorausplanen, Harmonie streben etc. Ich habe tatsächlich mal von einer Frau gehört, sie hat es leider noch nicht umgesetzt, fand ich aber sehr spannend, die Idee. Sie wollte eine Wutgruppe für Frauen gründen. Vielleicht brauchen wir sowas.
Also ich würde mich anmelden.
Siehste, und da vielleicht müssen wir mal sowas in die Welt setzen, statt irgendwo atmen und Frieden finden, ne? Also, liebe Susanne, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Wenn ihr Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts Ideen habt, wie ihr gut mit Wut umgeht oder was Hass. Ihr aus eurem Hass so zaubert, ist ja sehr viel Brennstoff mit dabei. Lasst es uns gerne wissen. Sina, wie war nochmal unsere E-Mail-Adresse?
aeteampodcast@gmail.com.
Genau, also lasst es uns gerne wissen.
Oder auf Insta.
Oder auf Insta, genau, da findet ihr uns auch. Liebe Susanne, hast du noch abschließende Worte für Hass- und Wutgeplagte Frauen, die du gerne weitergeben möchtest? Vielleicht gründet eine Gruppe.
Ich glaube, was mir neben den Gesprächen mit wirklich guten Freunden geholfen hat, die auch nicht nur geredet, sondern die auch angepackt haben, wenn mal Not am Mann war und die mir zugehört haben, wenn ich hier sonntags nachmittags in Tränen aufgelöst war und gesagt habe, oh, ich weiß nicht, wo er mit dem Kind ist und was er mit der macht und überhaupt. Mir hat ganz viel geholfen, dass ich in diesen Jahren gemerkt habe, wie groß meine innere Stärke eigentlich ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das immer alle so wissen. Mhm. Ich habe in diesen Jahren jetzt Sachen gemacht, bei denen ich mich früher immer automatisch auf meinen Ex verlassen habe, die er dann gemacht hat oder machen sollte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, das kann ich ja auch alleine. Ich brauche den ja gar nicht dazu. Und ich kann zudem noch ganz viele andere Sachen, die ich mir früher nicht zugetraut hätte, auch so handwerklich, technischer Art. Ich bin da, das ist nicht so meine Materie. Aber wenn man muss, dann kann man. Oder man kann zumindest viel mehr, als man vielleicht denkt. Und das gibt Selbstbewusstsein.
Ja.
Tatsächlich. Ihr beide habt diesen Punkt wahrscheinlich schon lange erreicht.
Ja.
Aber bei mir kam er erst in dieser Zeit, dass ich gemerkt habe.
Das erste Loch in die Wand gebohrt und gedacht, dafür klopfen die sich auf die Schulter. Ja.
Ja, ne? Also das ist ganz wichtig. Autonomie, Selbstbestimmtheit und im Zweifelsfall auch mal die Leute mit den vermeintlich guten Ratschlägen einfach in den Wind schießen, weil die helfen einem nicht weiter.
Ganz genau, weil gut gemeint ist schon lange nicht gut, sondern eigentlich genau das Gegenteil.
Und man überwindet die Wut vor allem auch nicht und den Hass, nur weil einem gesagt wird, du sollst jetzt nicht wütend sein.
Ja, das ist ein innerer Prozess bis dahin. Das ist ein innerer Prozess, wo du selber irgendwann entscheidest, ja. Es ist ein Prozess, es verändert sich ja mit der Zeit. Irgendwann sind da andere Gefühle.
Es sind Gefühle, eben. Ich wollte sagen, es sind Gefühle und Gefühle wollen gefühlt werden.
Ja, und sie kommen und gehen.
in den Keller gesteckt werden und dann draufgesetzt und nee, habe ich nicht. Doch, alles, bitte. Also bitte fühlen, ja. Was man dann damit macht und wem man irgendwie was verbal entgegenschleudert, das ist eine andere Entscheidung, aber das Gefühl will eigentlich nur gefühlt werden.
Ja. Ihr Lieben, damit sind wir am Ende der Folge. Und ja, Susanne, vielen Dank, dass du da warst, dass wir auch mal über den Hass sprechen konnten. Und ja, ich glaube, das fühlt jede Frau, die hier diesen Podcast hört. Ihr Lieben, ich würde sagen, bis dann und tschüss, Sikowski.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Fabrik Podcast-Empfehlung.
Hey du, ja du, schön, dass du da bist. Freust du dich auch schon so auf die Abenteuer von Eddie Erdmännchen? In diesem Podcast nimmt Eddie dich mit auf eine wunderbare Reise. Erlebe große und kleine Abenteuer mit Eddie und reise in ferne Länder. Sei dabei, wenn Eddie sein erstes Weihnachtsfest feiert und seine Familie in Afrika besucht. Worauf wartest du noch? Auf die Lauscher? Fertig? Los! Eddie freut sich auf dich.